Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, herzlich willkommen zu einer neuen Magazinfolge und zwar zu einer, die mit verhältnismäßig wenigen unterschiedlichen Themen auskommt, aber das hat sich halt einfach so ergeben. Zunächst werde ich einen kleinen Exkurs in die Welt der Virtual Reality unternehmen. Das habe ich schon länger nicht mehr getan und da gab es jüngst ein paar interessante News. Danach drösele ich das große Aufregerthema der vergangenen Tage auf, die neu entbrannte Lootbox-Debatte. Woran das alles liegt, wie die Reaktionen ausfallen und was das alles eigentlich bedeutet, das werde ich ausführlich erklären. Danach bleibt noch Zeit für zwei kleine News zu einem Personalabgang bei BioWare und dem ungebrochenen Erfolg des Battle Royale-Genres. Danach folgen wie gewohnt die Releases der kommenden Wochen und das sind diesmal so einige. Also dann, auf los geht's los. Oculus zeigt neue VR-Hardware plus weitere News aus der Branche. Wir wollen 1 Milliarde Menschen in VR. Mit diesem Motto eröffnete Facebook-Gründer und Vorstandsvorsitzender Mark Zuckerberg am 11. Oktober die VR-Entwicklerkonferenz Oculus Connect 4, die 2 Tage lang in San Jose abgehalten wurde. Im Rahmen seiner Keynote unterstrich der Unternehmer, dass man das Ziel habe, VR besser und bezahlbarer zu machen und die Technologie zum Guten in der Welt beitragen sollte. Ziel sei es, mit VR und AR die Realität besser zu machen. Auf dieser Konferenz gab es einige Neuigkeiten, konkret gab es neben der Preissenkung für die Oculus Rift auch neue VR-Hardware zu sehen. Neu gezeigt wurde etwa Oculus Go, ein Standalone-VR-Headset mit im Vergleich zur Rift verbesserten Linsen, mit 1440p-Display und eingebauter Mobilhardware. Alle Gear-VR-Anwendungen, bekannt von den Samsung-Handys mit diesem Aufsteck-Virtual-Reality-Headset, sind damit kompatibel. Erscheinen wird das Ding Anfang 2018 und kosten soll es $199 vor Steuern. Was im Vergleich zu Oculus Rift oder HTC Vive fehlt, Head-Tracking und Motion-Controller. Das zeigte man dann aber mit dem aktuellen Santa Cruz Prototypen. Das ist ebenfalls ein Standalone-Headset mit komplett eingebauter Hardware, nur beherrscht dieses Modell auch präzises Head-Tracking, nur eben kabellos und mit speziellen Motion-Controllern zum Tracken der Hände. Ermöglicht wird das durch sogenanntes Inside-Out-Tracking. 4 Infrarotsensoren mit Weitwinkellinsen erfassen den Raum um den Kopf des Benutzers und messen dessen Position im Raum sowie die Position der Controller. 2018 sollen erste Dev-Kits an Entwickler ausgegeben werden, wann das Ding im Handel erscheint, ist noch nicht bekannt. Revolutionär ist das alles aber nicht. Es gibt zahlreiche Hersteller, die an neuen Virtual Reality Headsets arbeiten. Das Inside-Out-Tracking, das findet etwa in den Mixed Reality Headsets aus dem Hause Microsoft Anwendung. Die werden ab dem 6. November von verschiedenen Hardwareherstellern wie etwa Acer, Dell, Lenovo oder Samsung auf den Markt gebracht und die bieten ebenfalls Motion Controller. Zum Betrieb ist dann aber ein PC nötig, inklusive eines Kabels zum Headset. Und auch anderswo in der Welt der Virtual Reality gibt es Neuigkeiten. Ich möchte also die Gelegenheit nutzen, einfach mal ein paar Entwicklungen der vergangenen Monate hervorzuheben. Google kündigte etwa bereits im Mai an, ein Standalone-Headset namens Google Daydream zu entwickeln. Das soll ähnlich wie bei Microsoft von Hardware-Partnern hergestellt werden, namentlich HTC und Lenovo. Es kann Head-Tracking, es ist kabellos und als Controller dient ein kleiner, fernbedienungsähnlicher Motion-Controller. Erschienen ist es aber noch nicht, es gibt auch keinen Termin. Valve wird Anfang 2018 die 2.0-Version seines Steam-VR-Tracking-Systems veröffentlichen, also ein neues Modell dieser Infrarot-Laser-Funkfeuer, wie man sie von der HTC Vive zum Tracking kennt. Die neuen Sensorwürfel sind leiser, effizienter, kleiner und billiger als die alten. Langfristig soll man dann auch 4 statt der aktuell 2 unterstützten Tracker aufstellen können, um seinen VR-Spielbereich auf bis zu 10x10 Meter auszuweiten. Ebenfalls bei Valve in Arbeit die sogenannten Knuckles Motion Controller, die besser als die aktuellen Stabcontroller die Hände des Spielers in VR repräsentieren. Mit SteamVRs Tracking-System soll dann auch das PiMax 8KX funktionieren. Ein Virtual Reality Headset mit 2 integrierten 4K-Displays, eines pro Auge. Das Ding stammt aus China. Der Hersteller ist bereits durch ein recht preiswertes, aber durchaus noch verbesserungswürdiges 4K-VR-Headset bekannt. Das neue Modell soll einen Blickwinkel von 200 Grad, 90 Hertz Bildrate und optional sogar ein Eye-Tracking-Modul bieten. Das klingt auf dem Papier alles ziemlich super, wird aber gerade erst per Kickstarter vorfinanziert. Seit dem 19. September kamen da bereits 1,5 Millionen US-Dollar zusammen. Ihr merkt also, in Sachen Hardware entwickelt sich der Markt aktuell fleißig weiter. Die Geräte werden mobiler, die Optiken sowie Displays besser. Der große Hype mag aktuell noch auf sich warten lassen, aber es geht voran. Und die Spiele? Der Steam-Katalog mit VR-Inhalten wächst wöchentlich um circa ein Dutzend Spiele. Freilich sind da viele recht simple Spielideen vorhanden und Early Access ist weit verbreitet. Die Killer-Applikation fehlt noch. In einem Talk während der Oculus Connect meinte der Programmierer, VR-Experte und Chief Scientist des Unternehmens Michael Abrash, dass es ja auch im realen Leben keine Killer-Applikation gäbe und VR sei allumfassend. Aktuell befindet es sich aber noch in der Experimentierphase. Viele Erkenntnisse der nächsten Jahre würden nicht durch Planung und Berechnung entstehen, sondern durch praktische Erfahrungen. Etwa wenn es um den Komfort der Spieler oder die Spielerbewegung im virtuellen Raum geht. Interessant finde ich, dass Facebook einige bekannte Entwickler für sein hauseigenes Label Oculus Studios verpflichten konnte. So veröffentlichte Insomniac Games, bekannt durch Ratchet & Clank sowie die Resistance-Reihe, im vergangenen Jahr gleich 3 Exklusivtitel für die Oculus Rift. Die mit dem ambitionierten Mehrspieler-Shooter Evolve gescheiterten Turtle Rock Studios haben neben kleineren VR-Projekten kürzlich auch das surreale Rollenspiel The Well für Oculus Rift veröffentlicht. Und nun gesellt sich auch der Titanfall-Macher Respawn Entertainment hinzu. In einem vagen Teaser-Trailer kündigte das Studio an, eine realistische VR-Kriegserfahrung zu kreieren. Für 2019. Keine weiteren Infos. Viele Studios, ja selbst Unternehmen wie der Spiele-Graumarktbetreiber und Bezahldienstleister G2A erweitern ihr Portfolio um VR-Projekte, schaffen sich damit weitere Standbeine. Während viele Indies bei Virtual Reality All-In gehen, scheinen auch viele größere Studios ein Eisen im VR-Feuer haben zu wollen. Ich bin nochmal gespannt, wie es weitergeht mit den ganzen VR- und AR-Geschichten. Ich gebe hier im Magazin sicher im nächsten Jahr bald mal wieder einen Überblick über die aktuellen Neuigkeiten. Und damit kommen wir zum großen, medienbeherrschenden Spielethema der letzten Wochen. Lootbox-Debatte entbrennt erneut. Microsofts jüngst erschienenes Rennspiel Forza Motorsport 7 sowie Preview-Eindrücke zu EAs Mehrspieler-Shooter Star Wars Battlefront 2, das Mitte November erscheint, haben die Debatte um Lootboxen und Mikrotransaktionen erneut entfacht. Vielen Spielern und Redakteuren geht diese Form des Freischaltens von Ingame-Inhalten in Kombination mit der Kaufmöglichkeit solcher Boxen bei diesen Titeln einfach zu weit. So ist der gesamte Spielerfortschritt bei Battlefront 2 komplett an Lootboxen gebunden. Das umfasst neben Kosmetikinhalten wie Gesten und Posen auch Dinge wie neue Waffen, Klassenfertigkeiten und Superangriffe. Man kann diese Lootboxen mit Ingame-Währung kaufen oder mit Echtgeld. Dem YouTuber Angry Joe fiel dabei auf, dass die Leistung eines Spielers im Match keine Auswirkung auf die erspielte Ingame-Währung hat. Dazu kommt, dass viele der Items in verschiedenen Seltenheitsgraden daherkommen. Boba Fetts Jetpack-Angriff etwa kann mittels Modifikator-Karte so verändert werden, dass der Charakter in der Luft nur die Hälfte des Schadens nimmt. In der seltensten Variante dieses Effekts nimmt er aber gar keinen Schaden. Der Spieler ist also zum Grind nach neuen Items aus Lootboxen verdammt. Er ist einem Zufallsgenerator unterworfen. Es gibt zwar die Möglichkeit, ähnlich wie bei Overwatch oder Hearthstone spezielle Items zu craften, aber die dazu nötigen Materialien kommen nur in einer Tröpfeldosis zusammen. Wer sich, sagen wir, für 50 Euro Lootboxen kauft, der wird vielleicht nicht exakt das bekommen, was er sich wünscht. Aber er wird bessere Chancen auf dem Schlachtfeld haben als andere Spieler, die nicht einmal mit Skill ihren Fortschritt beschleunigen können. Seine Spezialangriffe werden besser sein, seine Buffs mächtiger. Bei schlecht balancierten Free-to-Play-Titeln würden wir sowas als Pay-to-Win beschimpfen. Aber im Zweifel für den Angeklagten, noch hat EA DICE Zeit, Anpassungen an eine Progression des finalen Spiels vorzunehmen. Es wäre wünschenswert. Forza 7 hingegen ist bereits erschienen und es hat seine ganz eigenen Probleme mit Lootboxen und seiner Spielerprogression. Man erspielt sich im Verlauf des Spiels, wie gewohnt, Ingame-Währung und man kann sich dafür neue Autos kaufen. Und aktuell gibt es keine Microtransactions, aber dennoch saure Fans. Warum? Zum einen gab es in den Vorgängern stets die Möglichkeit, das Rennen schwieriger zu machen. Bessere Gegner-KI, weniger Fahrhilfen, solche Sachen. Das lohnte sich, weil es dafür dann einen gewissen Prozentsatz mehr Credits in den Rennen zu gewinnen gab. Dieser Bonus fehlt nun. Wer es sich schwerer macht, der bekommt dafür nichts extra. Sehr wohl gibt es aber nun spezielle Mod-Karten, die Einkommensbooster und eben solche Herausforderungen mit sich bringen. Sie sind bereits nach wenigen Rennen verfallen und können nur über Lootboxen bezogen werden. Wer also mehr Credits verdienen will, um Autos zu kaufen, der muss auch Credits in Lootboxen investieren, um damit besser Credits zu verdienen. Obendrein wurde auch der Autokatalog des Spiels nun in rollenspielähnliche Seltenheitsgrade unterteilt. Neue Spieler müssen zunächst genügend normale Stufe 1 Autos kaufen oder per Lootbox erhalten, bevor sie überhaupt Modelle, die in den höheren Seltenheitsstufen einsortiert sind, kaufen können. Sie müssen sich also mühsam nach oben grinden. Forza-Entwickler Turn 10 kündigte zudem Ars Technica gegenüber an, dass das Studio abwarten werde, bis ich die Spielökonomie ausbalanciert habe und dann eine neue Tokenwährung anbieten würde, die man gegen Echtgeld kaufen kann. Aber es gab noch mehr Ärger. So entpuppte sich der 20 Dollar teure VIP-Pass, den man als Add-on zum Spiel kaufen kann und der in den teuren Deluxe- und Limited-Versionen von Forza 7 enthalten ist, nicht als der erhoffte dauerhafte Credit-Boost, wie er das bei den Vorgängern gewesen ist, sondern nur als ein Bundle von Autos, Kosmetik-Items und 5 VIP-Bonuskarten, die jeweils für 5 Rennen als Credit-Booster benutzt werden können, bis sie dann verbraucht sind. Das wurde eine Zeit lang nicht einmal aus der Beschreibung des Items im Microsoft Store ersichtlich. Es folgte der verständliche Shitstorm, die Bewertungen des VIP-Pass pendelten sich bei 1,4 von 5 Sternen ein und Turn 10 entschuldigte sich mit einem Brief an die Fans. Käufer erhalten nun, wie von Forza 6 gewohnt, einen dauerhaften Credit-Multiplikator. Ein wichtiges Detail hierbei ist, dass sich alle VIP-Spieler durch die automatisch freigeschalteten Autos einen guten Teil des Grinds ersparen. Sie können beim Kauf neuer Autos oft direkt welche mit Stufe 3 Seltenheit wählen, weil ihr Bezahlfuhrpark zum Freischaltfortschritt der Seltenheitsstufen beiträgt. Die gesamte Progression des Spiels, so urteilt Spieleredakteur Jeff Gerstmann im Giant Bomb Podcast, sei unangenehm auf den Kauf von Lootboxen hin ausgerichtet. Für ihn sei damit der Punkt erreicht, wo er keine Lust mehr auf das Spiel habe. Der Review-Aggregator OpenCritic.com, vergleichbar mit Metacritic, kündigte auf Twitter an, künftig die Facetten der Progressions- und Bezahlsysteme in seinem Interface abzubilden, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Rufe nach Regulierung wurden laut. Schließlich gibt es die ja auch für Rubbellose und Geldspielautomaten. Warum nicht auch für Lootbox-Systeme? Die Website wccftech.com wandte sich an die EU-Prüfstelle PEGI und fragte, ob sie Spielen mit Lootboxen nicht wenigstens dieses Glücksspiel-Warnbildchen verpassen könnte, das es im Katalog dieser PEGI-Warnungen gibt. Dessen Produktionsleiter Dirk Bosmans erklärte jedoch, dass man genau wie die amerikanische ESRB oder die USK in Deutschland sowas nicht selbst entscheiden könne, ob etwas Glücksspiel ist oder nicht. Das liegt in der Verantwortung der nationalen Glücksspielkommissionen. Aktuell bekommen auch nur Spiele, die reales Glücksspiel wie Roulette oder einarmige Banditen abbilden, dieses Icon verpasst. Tatsächlich beschäftigte sich die britische Glücksspielkommission bereits mit Lootboxen in Spielen, definiert die aber nur dann als Glücksspiel, wenn man als Spieler darin Geld oder geldwerte Vorteile erhält. Bei Fällen wie dem Item-Graumarkt für CSGO-Skins ist es vielleicht sogar anwendbar, aber prinzipiell gelten Lootboxen da nicht als Glücksspiel. Wir haben also aktuell den Fall, wo es einige Spielerhersteller übertreiben mit den Lootboxen, wo sie den Bogen überspannen. Das tun sie nicht das erste Mal. Man denke an die Zeit, wo Konsolenspiele stets sogenannte Online-Pässe an Bord hatten. Einmalig benutzbare Freischaltcodes für den Mehrspieler, mit denen man Gebrauchtkäufer vom Mehrspielermodus eines Spiels ausschließen konnte, es sei denn, er erwarb dann einen Online-Pass mit Geld. Oder man denke an die Tatsache, dass viele Launch-Titel für die Xbox One aus dem Hause Microsoft mit einem frustrierenden Progressionssystem sowie Mikrotransaktionen für Ingame-Währung verseucht waren. Selbst das neue Panzer Dragoon, eigentlich ein simpler Arcade-Shooter. Oder man denke an Season-Pässe, Sammler-Editionen, die Ultimate-Team-Modi der EA-Sportspiele mit ihren Sammelkarten. Unsere Lootbox-Sonntagsfolge ist ja auch schon fast 4 Monate her und wir waren damit schon spät dran. Seit Jahren versuchen die Hersteller, mehr als den Basispreis aus dem Käufer rauszuholen. Und darin versteckt sich des Pudels Kern. Dass aktuell so einige Spiele Lootbox verseucht sind, das ist nur ein Symptom einer andauernden Entwicklung, die der Spielejournalist und, naja, Schreihals Jim Sterling in einem Video als das 60-Dollar-Märchen bezeichnet. Auch wenn Blockbuster-Spiele heutzutage, genau wie vor vielen Jahren, für etwa 60 Euro zu haben sind, so sind sie in Wirklichkeit längst teurer geworden. Eben weil Season-Pässe, Lootboxen und Microtransactions hinter dem 60-Euro-Eintritt lauern. Wer nicht bereit ist, mehr zu zahlen, der hat unter Umständen weniger Spaß. Der muss bei Forza 7 mehr grinden, der hat bei Battlefront 2 schlechtere Karten im Mehrspieler. Mir erscheint das, und hier biege ich ausnahmsweise mal in Richtung Kommentar ab, wie der Weg in eine Art Zweiklassengesellschaft. Die Normalversion eines Spiels ist wie ein Billigflug, wo man für jede extra Dienstleistung zur Kasse gebeten wird und während des Flugs mit Werbung vollgeplärrt. Tatsächlich bewirbt Forza 7 seinen Lootbox-Store nach jedem beendeten Rennen. Aber jetzt, und das finde ich prima, scheint die Spielergemeinde die Nase voll von solchen Systemen zu haben. Die aktuelle Sensibilität für das Thema Lootboxen und Spielerprogression verpufft hoffentlich nicht wirkungslos, sondern sorgt entweder für das freiwillige Einlenken der Spielehersteller oder es ruft Aufsichts- und Regulierungsbehörden auf den Plan. Ich hoffe innig, dass es uns Spielern gelingt, den Herstellern diese Faxen auszutreiben, genau wie den unsinnigen Online-Pass damals. Und liebe Leute, bedenkt, dass neben den entsprechenden Kommentaren, Bewertungen und dem Unterzeichnen von Petitionen euer Geldbeutel stets das effektivste Mittel ist, um Veränderungen zu bewirken. Mit jedem ausgegebenen Euro formt ihr den Spielekosmos der Zukunft, gebt ihr eine Stimme ab. Nutzt sie also weise. Dragon Age-Schöpfer Mike Laidlaw verlässt BioWare. Wie der BioWare-Veteran am 12. Oktober auf Twitter verkündete, endet seine Zeit beim Studio nach 14 Jahren. Mike Laidlaw, nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Half-Life-Autoren Mark Laidlaw, den wir jetzt auch vor einer Weile im Magazin hatten, begann seine Karriere als Autor von Jade Empire, bevor er als Lead-Designer und Game-Director maßgeblich an der beliebten Dragon Age-Reihe beteiligt war. Konkrete Gründe für sein Ausscheiden oder Pläne für die Zukunft teilte Laidlaw nicht mit, er freue sich jedoch darauf, in der nächsten Zeit all die Spiele nachzuholen, die seine Branchenkollegen entwickelt hätten. Sein Abgang folgte nur 3 Monate, nachdem der bisherige Geschäftsführer von BioWare, Aaron Flynn, das Unternehmen verließ. Er wurde durch Casey Hudson ersetzt, der bereits zur Zeit von Baldur's Gate 2, KOTOR und dem ersten Mass Effect bei BioWare arbeitete und sich zwischendurch eine Auszeit gönnte. Unter dem Strich also gab es einige Personalwechsel bei BioWare. Was die bedeuten? Schwer zu sagen. Immerhin gab Mike Laidlaw im September via Twitter einen Hinweis darauf, was wir vom Studio neben dem bereits angekündigten Großprojekt Anthem noch erwarten können. Am 7. September stellte er auf Twitter klar, dass man bei BioWare an einem neuen Dragon Age Projekt arbeite, dass man aber nie offiziell kommuniziert habe, dass es sich dabei um Dragon Age 4 handle. Es könnte also ein Serien-Spin-Off sein. Der Battle Royale-Hype ist ungebrochen. Das Shooter-Phänomen Battle Royale, ein Spielmodus, bei dem eine große Zahl Spieler in einer offenen Welt ums Überleben kämpft, bis nur noch einer übrig ist, erfreut sich nach wie vor einer ungebrochenen Beliebtheit. Am 26. September veröffentlichte Epic Games eine Free-to-Play-Variante eines Battle Royale-Spielmodus für seinen Mehrspieler-Shooter Fortnite. Darin wird das Spielprinzip der populären Vorlage PlayerUnknown's Battlegrounds nahezu 1:1 kopiert. Die bunte Comic-Grafik sowie das Crafting-System für Gebäude und Fallen sorgen jedoch für eine gewisse Abgrenzung zum Vorbild. Und auch wenn's nur eine Kopie ist, Fortnite Battle Royale war aus dem Stand ein Erfolg für Epic. Am 11. Oktober verkündeten die Entwickler, dass seit dem Launch 2 Wochen zuvor bereits 10 Millionen User das Spiel ausprobiert hätten. Angesichts dieses Erfolgs mag manch einer zu dem Schluss kommen, dass die Spielerzahlen des Platzhirsches PlayerUnknown's Battlegrounds darunter gelitten haben müssen, dass der Shooter Spieler eingebüßt hat, die in Richtung Epic Games abgewandert sind. Aber nein, nix. Der Erfolg von PlayerUnknown's Battlegrounds ist ungebrochen. Am 11. Oktober knackte das Spiel auf Steam erstmals die 2 Millionen gleichzeitige Spielermarke und ist seitdem nicht mehr drunter gesunken. Ich habe mal fix mit den mir vorliegenden tagesaktuellen Daten vom 13.10. nachgerechnet, dass das mehr Spieler sind als bei den danach folgenden 15 Spielen in Steams Userzahlencharts zusammen. Unfassbar, oder? Nun denn, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Geselliges Beisammensein. Moment, halt, falsche Tagesordnung. Ah, hier haben wir es. Ein Blick auf die wichtigsten Spielreleases der kommenden 2 Wochen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr und oh wow, das ist eine lange Liste. Los geht's. Am 16. Oktober erscheint Overgrowth für den PC nach 9 Jahren Entwicklungszeit. Im Indie-Spiel steuern wir einen akrobatischen Kung-Fu-Hasen durch offene Welten, kämpfen mittels komplexen Melee-Systems mit Gegnern und staunen über den eigenwilligen Look des Spiels. Sicherlich ist Overgrowth Geschmackssache, aber das Durchhaltevermögen des Entwicklers Wolffire ist allemal eine coole Leistung. Am 17. Oktober kommt mit Alex das neue Rollenspiel von Piranha Bytes raus, und zwar für PC, PS4 und Xbox One. Spielerisch ähnelt es bisherigen Titeln der nordrhein-westfälischen Entwickler. Neu ist das postapokalyptische Szenario, in dem munter Fantasy- und Sci-Fi-Elemente verquirlt werden. Wenn alles klappt, werden wir uns dem Spiel schon am Sonntag vor seinem Release mit einem Podcast widmen. Am gleichen Tag kommt auch noch Rogue Trooper Redux für PC, PS4 und Xbox One und die Nintendo Switch. Das ist ein HD-Remake des 2006 für PS2, PC und Xbox erschienenen Third-Person-Shooters, der auf der gleichnamigen Comic-Reihe basiert. Man spielt darin einen blauhäutigen Supersoldaten, dessen gefallene Kameraden in Form von KI-Chips in seiner Ausrüstung weiterleben. Warum Publisher Rebellion ausgerechnet diesem Spiel einen Erfolg als aufpolierte Neuauflage zutraut, das will sich mir nicht ganz erschließen. Ich fand's damals eher mittelmäßig. Aber weiter im Text. Am 17.10. kommen noch mehr Spiele, etwa South Park, die rektokuläre Zerreißprobe. Das zweite South Park-Rollenspiel stammt nicht mehr von Obsidian, sondern wird von Ubisofts San Francisco Studio übernommen. Das scheint nicht leicht gewesen zu sein, so oft wie der Titel verschoben wurde. Ursprünglich war er für den Dezember 2016 angekündigt. Im Spiel steuern wir erneut das neue Kind in South Park, nur diesmal wird halt Superheld gespielt, so wie bei den Coon and Friends Folgen aus der Serie. Das Spiel erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Und am 17.10., und jetzt bin ich langsam etwas von der aktuellen Release-Politik genervt, erscheint das Wrestling-Spiel WWE 2K18. Das habe ich in der letzten Folge schon für den 13.10. angekündigt, aber wie schon bei Forza 7 erschien zu diesem Zeitpunkt nur die teure Privilegierten-Version mit dem Spiel ein paar Tage eher Bonus. Der Pöbel greift also ab dem 17. Oktober zu für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch. Am 18. Oktober kommt dann mit Gran Turismo Sport Sonys Traditionsrennspielreihe endlich auf der PS4 an. Das Spiel kommt mit zunächst etwa 150 Autos und hat einen großen Fokus auf den Online-Modus und E-Sports. Einen Karrieremodus gibt's aber auch, genauso wie die serientypischen Fahrprüfungen. Das PS4-Exklusivspiel unterstützt außerdem Sonys VR-Headset PlayStation VR. Am 19. Oktober kommt The Age of Empires als Definite Edition auf den PC. Die optisch überarbeitete Version des 20 Jahre alten Strategiespielklassikers kommt mit zahlreichen Detailverbesserungen sowie neuen Online-Modi daher. Sie wird zunächst allerdings nur im Windows 10 Store erhältlich sein und nicht auf Steam. Am 20. Oktober erscheint Fire Emblem Warriors für die Nintendo Switch und den 3DS-Handheld. Wie schon bei Hyrule Warriors oder Dragon Quest Heroes wird hier eine bekannte Spielemarke, die Fantasy-Strategie-Rollenspielreihe Fire Emblem, mit dem Hack-and-Slay-Gameplay der Musu-Spieler aus dem Hause Omega Force verquirlt. Ihr wisst schon, Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi, diese Sorte Spiele. Am 20. Oktober erscheint außerdem auch noch The Inner World, der letzte Windmönch für den PC, PS4 und Xbox One. Ein klassisches Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Fitspin in Ludwigsburg. Der Nachfolger zu The Inner World soll auch ohne Vorkenntnisse unterhalten und er kommt mit komplett handgezeichneten Charakteren und Hintergründen daher. Weiter geht's am 24. Oktober mit Knights of Azure 2, Bride of the New Moon für PC, PS4, PS Vita und Nintendo Switch. Das ist ein sehr nischiges, sehr japanisches Action-Rollenspiel aus dem Hause Tecmo Koei, inklusive diverser Anime-Damen mit großen, wippenden Dekolleté. Ebenfalls am 24. Oktober kommt die PC-Version von Destiny 2 auf den Markt. Für Konsolen ist der MMO-inspirierte Shooter schon einige Wochen draußen. PC-Spieler können allerdings an der Auflösung und den Grafikeinstellungen schrauben und sie dürfen hoffen und beten, dass die Server halten. Denn auch wenn man nur alleine die Story spielt, Destiny 2 ist ein Online-Only-Titel. Und bereits in der Konsolenfassung nervte es immer wieder mal, mit Verbindungs- und Serverproblemen zu tun zu haben. Am 26. Oktober kommt Just Dance 2018 für alle Konsolen. Mehr fällt mir hierzu nicht ein. Es ist ein Karaoke- und Partyspiel, dessen Zielgruppe ich längst entwachsen bin. Am 27. Oktober werde ich dann aber wieder direkt bedient. An dem Tag erscheint nämlich unter anderem Assassin's Creed Origins für PC, PS4 und Xbox One, der neueste Ableger der Open-World-Reihe. Nachdem Ubisoft letztes Jahr endlich mal eine Pause machte und kein Assassin's Creed veröffentlichte, versetzt uns Origins nun ins Ägypten zur Zeit von Kleopatra, füttert das Gameplay um Rollenspielelemente an und ersetzt die Minimap durch einen Kompass. Ob sich die Spielereihe dadurch wieder frisch und neu anfühlen wird, wir werden es herausfinden. Dann kommt auch noch Wolfenstein 2, die New Colossus am 27.10. und zwar für PC, PS4 und Xbox One. Im Nachfolger von Machine Games hochgelobter Neuerfindung der Shooter-Reihe spielen wir erneut die wandelnde Ein-Mann-Armee BJ Blazkowicz, der sich in von Nazis besetzten USA der 60er Jahre wiederfindet. Erneut setzen die Entwickler auf Oldschool-Shooter-Tugenden, die Levels sind etwas weitläufiger als die genretypischen Schießbudenschläuche, die Gesundheit lädt sich nicht automatisch wieder auf, sondern muss mit Heil-Items und Rüstung wiederhergestellt werden. In Deutschland wird der Titel nur als lokalisierte Fassung erscheinen, indem jede Nazi-Verweise und Symbolik getilgt sind. Den AAA-Hattrick am 27.10. macht dann noch Super Mario Odyssey komplett. Das Switch-exklusive Mario-Spiel kommt mit größeren Welten und einem Sandbox-Konzept daher. In jeder Welt gibt es zahlreiche Items, Aufgaben und Secrets zu entdecken. Zentrales neues Spielelement ist eine magische Kappe, mit der Mario Gegner angreifen, Items auflesen und bestimmte Widersacher kontrollieren kann. Puh, das war's jetzt endlich mit dem Spieleüberblick. Wie ihr seht, erreicht uns gerade das Auge des alljährlichen Release-Herbststurms. Ich hoffe also, dass da auch was für euch dabei ist und dass ihr in den kommenden Wochen viel Spaß mit euren Spielen habt, egal ob alt oder neu. Danke fürs Zuhören bis hierhin und ein ganz besonderes Dankeschön für die Unterstützung unseres Podcasts bei Patreon. Es ist unfassbar cool, dass ihr uns damit ermöglicht, das zu tun, was wir tun. Also, wir hören uns spätestens in der nächsten Magazinfolge in 2 Wochen. Bis dahin, eine schöne Zeit.